Liebe Gemeinde, es ist Regenzeit in Malawi. Die Temperatur klettern nicht so hoch, wie man es vielleicht von einem Staat Afrikas in dieser Zeit erwarten würde. Sie liegen in diesen Monaten so mittig zwischen 20 und 30 Grad Celsius. Aber es ist natürlich kein Winter, sondern es ist Sommer in Afrika, im Süden Afrikas. Es regnet sehr viel. Und das soll es auch, denn die Felder sind darauf angewiesen, dass es viel regnet. Karin Schwarz ist unsere Partnerin in Malawi. Sie betreibt auf einer Farm in der Nähe der Stadt Balaka Landwirtschaft. Auf dieser Farm experimentieren sie mit einheimischen Kräutern und sie versuchen, Methoden zu finden, wie man angesichts des Klimawandels weiter ausreichende Erträge auf den Äckern erzielen kann. Und das ist dringend nötig, denn das Wetter spielt verrückt, so sagt man in den Staaten südlich der Sahara. Der Klimawandel ist besonders im Südosten Afrikas deutlich spürbar. Es vergeht mittlerweile kein Jahr, in dem Karin Schwarz nicht in einem ihrer Rundbriefe darüber berichtet, der Regen fällt nicht mehr so zuverlässig wie früher. Immer wieder bleibt er über Wochen aus und das, was bis dahin dann gewachsen ist in dem Jahr, vertrocknet auf den Feldern. Und so auch in diesem Jahr. Viele Landwirte bringt die Dürre in Not. Was Karin Schwarz in Balaka erlebt, ist symptomatisch für den Südosten Afrikas. Landwirte kämpfen um ihre Existenz. Es sollte Regenzeit sein, aber es ist Trockenzeit. Auch die Menschen in Juda zur Zeit des Ersten Testaments kannten solche Trockenzeiten. Das Wetter veränderte sich manchmal gleich für mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte. Dann gab es mal gute Jahre und es gab dann Jahre und auch Jahrzehnte, in denen der Regen nicht ausreichte, um auf den Äckern was wachsen zu lassen. Ich lese aus dem Jeremia-Buch, aus dem 14. Kapitel, die ersten 9 Verse. Das ist das Wort des Herrn, das er Jeremia wegen der Dürre mitgeteilt hat. Juda liegt traurig da, seine Tore sind verfallen. Trauernd sind die Menschen zu Boden gesunken, Klagegeschrei steigt auf aus Jerusalem. Die Reichen schicken ihre Diener, um Wasser zu holen. Sie gehen zu den Zisternen, aber sie finden kein Wasser mehr. Sie kehren mit leeren Krügen zurück. Enttäuscht und betrübt verhüllen sie ihren Kopf. Der Erdboden hat lauter Risse, weil es nicht geregnet hat. Auch die Bauern sind betrübt und verhüllen ihren Kopf. Selbst die Hirschkuh lässt ihr Junges im Stich. Gleich nach der Geburt hat sie es verlassen, weil es nirgendwo mehr Gras gibt. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und hören sich an wie heulende Schakale. Ihre Augen sind trüb geworden, denn weit und breit wächst kein Grün mehr. Ach Herr, unsere Schuld klagt uns an, aber hilf uns doch um deines Namens willen. Wir haben viel Schlimmes getan und uns so gegen dich gestellt. Doch du bist die Hoffnung Israels, unser Retter in Zeiten der Not. Warum interessieren wir dich dann nicht? Unser Land scheint dir gleichgültig wie einem Fremden, wie einem Wanderer, der nur eine Nacht bleibt. Warum tust du so, als ob du nicht helfen kannst? Warum bist du wie ein Held, der nicht retten kann? Dabei bist du doch mitten unter uns, Herr. Und wir tragen deinen Namen. Lass uns doch nicht im Stich. Juda lässt die Köpfe hängen. Das Land ist ausgetrocknet. Einige Keime durchstoßen den harten, rissigen Ackerboden. Sie kämpfen sich der Sonne entgegen, nur um dann von der Sonne verbrannt zu werden. Eine Hirschkuh hat ein Junges geboren, jetzt streunt sie umher auf der Suche nach Grün und sie findet nichts. Der Boden gibt keine Nahrung und sie gibt keine Milch. Sterbend muss sie ihr Junges zurücklassen. Wildesel stehen auf trockenen Hügeln. Ihnen steht der Mund offen, wie man es sonst nur von ungeliebten Schakalen kennt. Die Zunge hängt heraus, die Kehle vertrocknet, der Blick wird fahl, ein hässlicher Anblick. Auch die Menschen dürsten. Wer es sich leisten kann, hat Diener, die er schicken kann, dass sie nach Wasser suchen. Vielleicht finden sie ja etwas, wenn sie gleich mit mehreren die Gegend durchkämmen. Aber auch die ausgesandten Diener kehren mit leeren Krügen zurück. Als würde die Trockenheit auf die Städte und Siedlung übergreifen, welken sogar die Tore dahin. Woher soll das Geld kommen, um sie instand zu halten? Die Angeln hängen schief, die Torflügel sinken zu Boden. Aber wen sollten die Tore auch schützen und wen abhalten? Hier gibt es selbst für räuberische Banden nichts mehr zu holen. Die Menschen verhüllen ihr Haupt, zum Schutz vor der Sonne oder aus Scham über ihre Armut. Sie lassen die Köpfe hängen. In Juda ist Trockenzeit, ein trauriges Bild. Die Menschen verzweifeln. Hier bei uns in Oldenburg ist es zurzeit überhaupt nicht trocken. Im Gegenteil. Die Schneeschmelze hat die letzte Woche alles überschwemmt, dazu die Regentage. Wir haben genug Wasser. Es kommt vom Himmel oben und es spritzt vom Boden hoch. Aber Menschen lassen die Köpfe hängen. Nach den Festtagen ist immer noch so viel Winter übrig, die dunkle Jahreszeit, die viele nicht so gut verpacken. Draußen ist zwar alles nass, aber im Inneren vertrocknet die Seele. Die langen Nächte, das trübe Wetter setzen einem zu und dann fehlt es nicht nur an Vitamin D, um widerstandsfähig zu sein und zu bleiben. Wir haben Jahre hinter uns mit vielen schlechten Nachrichten. Wer meint nicht, dass 2026 endlich mal wieder gute Nachrichten dran sind? Das habe ich oft zum Jahreswechsel gehört, aber versprechen kann das natürlich niemand. Wartezeiten strapazieren manchmal die Geduld. Ein Bewerbungsverfahren zieht sich hin. Flüchtende warten Monate, manchmal Jahre auf einen Entscheid über ihren Asylantrag. Menschen, die merken, dass irgendetwas mit ihrer Gesundheit nicht stimmt, warten oft Wochen oder Monate auf einen Arzttermin und auf das Ergebnis. Das ist alles nicht so leicht zu verpacken. Auch wenn draußen alles nass ist, die Seele kann vertrocknen. Sie lechzt nach Trost, sie braucht Ermutigung, sie sehnt sich danach, dass ihre Zuversicht und ihr Glaube gestärkt werden. Damit wird nicht jeder fertig. Manche Menschen suchen sich professionelle Hilfe bei ihrem Arzt oder bei einem Therapeuten und das ist auch gut und das ist sinnvoll. Alles wird gut, sagt man manchmal. Nach dem Regen scheint auch wieder die Sonne. Oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber solche Durchhalteparolen helfen in der Regel nicht. Denn Hoffnung braucht gute Gründe, damit sie überzeugen kann. Und da habe ich leider selber auch manchmal mehr Fragen, als ich Antworten geben kann. Die Seele vertrocknet. Was ist das eigentlich? Die Seele. Es kommt vor, da will die Seele ihrer Freude in fröhlichen Liedern Ausdruck verleihen. Du meine Seele, singe wohl an und singe schön, hat zum Beispiel Paul Gerhardt gedichtet. Die Seele kann aber auch trocken werden, sehnsüchtig, lechzt sie nach Erfrischung. Die Hebräer haben für die Seele kein eigenes Wort erfunden. Das Wort für die Kehle, Nefesh, gilt auch für die Seele. Wenn die Seele irgendwo im Körper einen Ort hat, dann hier im Hals. Hier bekommen wir Trockenheit zu spüren, wenn das Schlucken schmerzt. Und hier spüren wir auch das Glück, wenn erfrischendes Wasser vom Mund kommend den Hals herunterläuft. Hier formulieren wir dankbare Worte, wir singen fröhliche Lieder und Loblieder und wir formen klagende Sätze, bringen Wut und Enttäuschung zum Ausdruck oder wir schreien unsere Verzweiflung buchstäblich zu Gott. Es kann auch sein, dass die Seele mal stumm bleibt, weil sie gar nicht mehr weiß, was sie noch sagen soll. Die Seele, das ist der Mensch als bedürftiges Wesen. Er ist angewiesen, nicht nur auf Nahrung und auf Wasser. Die Seele ist der Mensch in seiner Abhängigkeit von Gott. Der Mensch, der als Gottes Geschöpf auf Gott angewiesen ist. In diesen Versen aus dem Jeremia-Buch kommt Gott zu Wort. Er spricht aus, was Menschen und Tiere in Juda in diesen Tagen, Wochen, Jahren durchmachen. Gott sieht, wie trostlos es ist. Er fasst die Not der Menschen und auch die der Hirschkuh und der Wildesel in Worte. Vielleicht hat es den Leuten in Juda ja die Sprache verschlagen. Die Kehle ist so trocken, dass sie nicht einmal Worte hervorbringt. Es schmerzt. Oder sie wissen gar nicht mehr, was sie noch sagen sollen. Es ist doch schon alles gesagt, so oft schon. Aber Gott fasst die Not der Menschen in Worte. Sie ist ihm nicht verborgen. Das Leid der Menschen, das darf nicht verschwiegen werden. Es muss ausgesprochen werden. Es tut manchmal so gut, wenn da jemand ist, der sieht, wie es ist. Jemand, der die Trostlosigkeit wahrnimmt und teilt. Ein offenes Ohr, ein waches Auge, Worte, die mir zeigen, ja, ich werde verstanden. Gott sieht und er spricht es an. Denn es bereitet ihm Not, dass Juda den Kopf hängen lässt. Und da platzt es aus den Leuten heraus. Als hätte Gottes Wort einen Knoten gelöst, als wäre die Kehle verschlossen gewesen und jetzt ist sie frei. Die Gedanken, die man sich, wenn überhaupt, nur im Geheimen zu denken wagte, die sprudeln jetzt aus ihnen hervor. Dass ihre Not gesehen und angesprochen wurde, das ermutigt sie. Sie wenden all das, was sie in ihrem Inneren haben, nach außen. Wie ein Fluss, der verschlossen war und sich plötzlich Gewalt bricht. Gewaltig. Das sind gewaltige Worte. Wenn unsere Sünden uns anklagen, das ist der erste Gedanke, der sich aus ihrem Inneren Bahn bricht. Sind wir nicht selbst schuld? So kann es doch eigentlich nur sein. Gott ist gerecht. Wenn uns Böses widerfährt, dann kann es doch nur daran liegen, dass wir Böses getan haben. So einfach ist es nicht immer. Das kommt vor, aber das ist nicht die Regel. Dass es aus dem Wald zurückschallt, wie man hineinruft. Oder dass nur Grubengräber in Gruben fallen. Das kommt vor, aber daraus lässt sich kein Gesetz ableiten. Nicht immer wird jedem mit gleicher Münze heimgezahlt. Natürlich ist nicht jedes Leid eine Strafe für Schuld. Und mancher, der Gutes getan hat, wird nicht vom Übel verschont. Aber Jeremia hatte tatsächlich das himmelschreiende Unrecht im Staat Juda zu beklagen. Die Leute sollten sich nicht wundern, wenn es mit ihnen ein schlimmes Ende nimmt. Die bedürftigen und armen Menschen konnten nicht auf die Barmherzigkeit der Reichen und auch nicht auf die Gerechtigkeit der einflussreichen Menschen zählen. Also kann Juda jetzt auch nicht mit Gottes Hilfe rechnen. Gott zieht sich zurück. Jeremia war überzeugt, das Unheil, das über Juda hereinbricht, das ist hausgemacht. Juda hat sich selbst aufs Trockene gelegt. Schuld und Konsequenz, das gibt es. Auch die Dürren der Gegenwart sind zu einem großen Teil Folge von Schuld. Ja, die haben wir uns zuzuschreiben. Seit 60 Jahren ist der Zusammenhang zwischen der Menge der Treibhausgasen in der Atmosphäre und der Erderwärmung bekannt. Es wäre wirklich ausreichend Zeit gewesen, unseren Lebenswandel zu ändern und in der Wirtschaft Prioritäten anders zu setzen. Und noch immer steckt die Weltgemeinschaft den Kopf in den Sand. Der Treibhausgasausstoß hätte eigentlich gestoppt sein müssen und wir schaffen es gerade mal, die Zunahme zu verringern. In Deutschland gelingt es, dass der Ausstoß etwas zurückgeht. Das ist angesichts der vergangenen 60 Jahre ein zweifelhafter Erfolg. Das ist zu wenig. Davon zu wissen und davon zu reden, das reicht nicht. Wir müssen handeln, alle. Wir müssen auf kleinerem Fuß leben. Trockenheit trifft Menschen am härtesten, die dafür kaum verantwortlich zu machen sind. In Mitteleuropa kommen wir recht glimpflich davon, aber die Menschen auf den Pazifikinseln und in Südostafrika, die trifft es mit voller Härte. Ja, es kommt vor, dass Trockenzeiten Folge von Schuld sind. Und es kann durchaus sein, dass Nöte gewendet werden können, wenn wir umkehren, Verantwortung übernehmen und unser Verhalten ändern. Und dann sollten wir das auch gefälligst tun. Oft ist es aber auch anders. Da ist sich jemand keiner Schuld bewusst. Er hat zu Gott gerufen, einmal, zweimal, immer wieder, und es geschieht einfach nichts. Und auch das bricht sich in diesen Worten Bahn. Und wie? Gott, ich dachte, du bist ein Retter in der Not. Bist du ein Fremder im Land, ein Wanderer, der nur über Nacht mal eingekehrt war und jetzt weitergezogen ist? Ein rastloser Mann? Ein Held, der nicht einmal retten kann? Respekt, wer so mit Gott spricht, das muss man sich erst mal trauen. Das ist doch eine Frechheit. Wer wagt es denn, mit Gott zu streiten? Man kann doch nicht den Weltenrichter auf die Anklagebank setzen. Der Retter Judas wird zum Reisenden, der für einen Tag mal da war, ja, und jetzt ist er weitergezogen. Kein Gott, der bei seinem Volk wohnt. Er zieht umher, mal hier und mal dort. Auf so einen Held kann man auch verzichten. Er gibt vor, zu helfen, aber wenn man ihn braucht, dann ist er nicht da. Wie frech die Leute mit Gott reden. Das können wir von Jüdinnen und Juden damals und heute lernen. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn sie mit ihrem Herrn sprechen. Vorwurfsvoll fragen sie, warum so viel in den Psalmen wie Hiob, so wie auch Jesus Christus am Kreuz, warum hast du mich verlassen? In einem Brief, den unser Gemeindebund aktuell zur Lage im Iran formuliert hat, da heißt es, die Bibel kennt das Leiden und das Rufen nach Gerechtigkeit und auch das verzweifelte Fragen der Menschen. Dieser Brief ist unbedingt lesenswert. Er ist auf der Internetseite unserer Gemeinde verlinkt. Lest ihn bitte einmal durch und nehmt das zum Anlass für den Iran, für die Menschen dort und auch die Menschen hier, die Familie im Iran haben, zu beten. Der Prophet Jeremia hat einen Gegenspieler, Hanania. Er war so ein typischer Tröster, einer, wie es ja viele gibt. Ach, Gott wird es schon gut machen. Er sagte, wird schon. Er hatte für die Leute vollmundige Worte, aber den Worten fehlte der Grund, die Glaubwürdigkeit. Hanania hat den Leuten zu viel versprochen. Es wird schon alles gut. Und als es dann doch nicht gut wurde, da blieben sie mit nur noch größerer Verzweiflung zurück. Diese Leute hier geben sich nicht mit solchen leeren Versprechungen zufrieden. Sie setzen Gott auf die Anklagebank und verlangen von Gott, dass er über Gott Gericht spricht. Sie klagen bei Gott ihr Recht gegen Gott an. Wer so redet, verschafft seiner Seele Luft. Er ringt mit Gott, lässt nicht locker, bleibt an ihm dran. Wer so mit Gott redet, der kommt Gott sehr nah. Wenn Gott sich auch entzieht, er kann doch auch wieder erscheinen. Wenn Gott verstummt, er kann sich doch auch wieder zu Wort melden. Er ist doch ein lebendiger Gott. Aber Gott ist eben nicht nur für Überraschung gut, sondern auch für Enttäuschung. Im Ringen um die Hoffnung müssen wir auch die Trostlosigkeit aushalten. Das geht nur im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Gott lässt sich vermissen, lässt auf sich warten, lässt sich oft nur ersehen und erhoffen. Er ist in Bewegung. Aber er ist unser Gott. Er ist unser Gott. Dein Name ist über uns ausgerufen, sagen sie. Du gehörst doch zu uns. Du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Daran halten sie sich fest. Dein Name ist doch über uns ausgerufen. Verlass uns nicht, lass uns nicht im Stich. Gottes Name, das ist seine Zusage, ich bin für dich. Ich bin für dich. So möchte Gott genannt werden. Das ist sein Name. Ich bin für dich. Als wir uns haben taufen lassen, da hat Gott es uns versprochen, auf den Namen Gottes getauft. Du bist sein geliebtes Kind. Sein Name wurde über dir ausgesprochen. Du gehörst zu Gott und Gott gehört zu dir. Gott ist für dich. Vielleicht ist es so. Gott ist rastlos. Er zieht umher, ist nicht zu packen. Heute hier, morgen dort. Manchmal erscheint Gott. Wir erfahren ihn nah und zugewandt. Und ein anderes Mal verstehen wir ihn nicht. Wir bekommen ihn nicht zu packen. Wir erleben Trockenzeiten, Traurigkeit. Die Geduld wird strapaziert. Es fällt schwer, sich die Hoffnung zu bewahren. Die Seele ist trocken. Aber auch dann steht Gottes Name über deinem Leben. Ich bin für dich. Und irgendwie ist Gott in seinem Namen dann ja doch da, ansprechbar. Er sieht dich. Er versteht. Er gehört zu uns und wir gehören zu ihm. Gott entzieht sich nicht für immer, sondern er wird wiederkommen, immer wieder, denn du bist sein. Da kannst du ihn beim Wort nehmen. Amen.